Dass es das nach außen gibt, wie gesagt, will ich erstmal nicht weiter behandeln, weil das ist ein anderes Thema. Aber erstmal hier, wie sieht denn das innere organisierte Leben in diesem schönen Freiheitsstall, so hat es ja der Heine damals mal genannt, wie sieht denn das aus? Wovon die ganze aufgeregte Diskussion eben nicht handelt, die, wenn sie über Freiheit gegen Sicherheit sich dreht. Also ich will mal diese Leerstelle ein bisschen ausfüllen und von da aus, wie gesagt, am Schluss nochmal einen Blick auf die Debatte werfen. Also der Staat sichert seinen Bürgern, und zwar der Staat, der sie ausforscht, der sichert ihnen zugleich die freie Entfaltung ihrer Persönlichkeit zu. Ich drehe das Ganze mal um, nicht immer, ja, sie haben Freiheit und dann beobachtet und beaufsichtigt er sie, das gehört sich doch nicht. Sondern ich wollte mal andersrum sagen, derselbe Staat, der ihre Daten sammelt, der gesteht ihnen die freie Entfaltung ihrer Persönlichkeit zu. Das steht im Grundgesetz im Paragraphen 2 und heißt, jeder hat das Recht auf freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, naja, soweit er nicht das Recht anderer verletzt und gegen die verfassungsmäßige Ordnung und das Sittengesetz verstößt. Also erstens, ich will dann ein paar Bemerkungen zu machen, weil das ist so der generelle Freiheitsparagraf, das ist die Freiheit, die der Staat seinen Bürgern prinzipiell gewährt. Also freie Entfaltung, wenn man sich da vorstellt, naja, da kann ich dann meinen Interessen nachgehen, meinen Willen zur Geltung bringen und so weiter, ist offensichtlich keine Selbstverständlichkeit, sondern ein Werk staatlicher Erlaubnis. Also es ist von vornherein gleich ein Verhältnis zur politischen Instanz, die den Interessen dann eine erlaubte Weise ihrer Betätigung zuweist. Nichts ist selbstverständlich, alles hängt am Erlauben. Und da ist dem Menschen also damit, dem der da sich frei entfalten darf, der dieses Recht hat, eben mit dem Dürfen, auch gleich ein ganzes Verhältnis zu seinem eigenen Wollen, gleich mit eingeschrieben. Nämlich egal, was man will, man ist darauf bezogen, ja, freie Entfaltung, dieses Recht, was heißt das, was darf ich, wie weit gilt denn dann mein Wille? Und das ist also in gewissem Sinn, ja, er darf, aber er darf dann auch nur so weit wie. Also eine Ermächtigung und eine Relativierung gleichermaßen durch die vom Staat gewährte Erlaubnis, durch dieses Recht. So, was dürfen Sie denn jetzt? Naja, Bürger dürfen sich freie Entfaltung der Persönlichkeit heißt, dürfen sich um sich selber kümmern. Da gibt es keine inhaltliche Vorschrift. Da ist sogar die Erlaubnis, er darf seinen Interessen ziemlich rücksichtslos nachgehen, aber das muss er dann auch, also er muss sich dann auch um sich selber kümmern und nur um sich kümmern. Da ist also, und rücksichtslos in dem Sinn, weil der Staat gleich die nächste Bedingung dann nachschiebt, nämlich soweit er nicht das Recht anderer verletzt. Naja, mal einen Augenblick eine Fehlanzeige gemeldet. Da ist also von vornherein klar, da geht es nicht um Absprache, um Organisation, gemeinsame Organisation, vernünftige Absprache zwischen den Bürgern, um Einigung und Planung oder was man sich alles an einem anderen Verkehr, einem vernünftigeren Verkehr über Leuten vorstellen könnte als du darfst dich frei geltend machen, soweit, wie du nicht in dasselbe Recht anderer eingreifst, gegen das verstößt. Also mal so gesagt, das erste Prinzip der Freiheit ist eigentlich Rücksichtslosigkeit, die da ins Recht gesetzt wird, zu der da der Mensch ermächtigt wird, und zugleich die Rücksicht auf den anderen, die nur durch das Recht, durch das vom Staat zugestandene gleiche Recht des anderen ihm aufgenötigt wird als äußere Schranke. Dann eben auch mit Rechtsgewalt. Also die Schranke heißt, die liegt am gleichgearteten freien Willen aller anderen. So, da ist also der freigesetzte Privatwille ein einziger Gegensatz. Meine Freiheit gegen deine Freiheit. Privates Interesse kontra privates Interesse. Also lauter Kollisionen, von denen der Staat dann auch festlegt, dass alle mit ihrem freien Willen diese Schranke am anderen zu berücksichtigen haben, dass sie damit gleich auf den Staat mit einer ganzen Verfassungsordnung und so weiter bezogen sind, die nämlich im Nähern regelt, was das dann heißt, du darfst, soweit du nicht andere verletzt, nämlich dazu gibt es eine ganze Rechtsordnung, die der Staat festlegt, die sagt, und alles, was aus diesem Gegeneinander an Kollisionen erwächst, das regel ich gleich und schreibe das ins Gesetz, weil jede Willensbetätigung ist halt nicht einfach auf einen anderen bezogen, und wenn der sagt, du verletzt jetzt aber meine Freiheit, dann gilt das, sondern auch das gilt als Recht, über das der Staat dann wacht, also sind sie Freiheit gegen Freiheit, beide gleichermaßen auf den Staat mit seinem Recht bezogen. So, das klingt noch sehr, soll man sagen, inhaltsleer, aber es ist ja klar, worauf sich die Freiheit materiell richtet und was dann der Gehalt und Inhalt der Kollisionen ist, in die da die Privatmenschen mit ihrer betätigten Freiheit geraten, weil der materielle Inhalt, das kennt jeder, der heißt Privateigentum. Das ist das staatlich geschützte, also auch verbindlich zu respektierende Mittel der Freiheit. Auch da wieder mal eine Fehlanzeige. Kein Bedürfnis gilt für sich. Aller Reichtum ist eigentlich gesellschaftlich vorhanden, aber schon vom Grundgesetz her in einer Art und Weise, dass er Privateigentum ist, also das Mittel und Objekt der Freiheit anderer, deren Verfügungsmacht unterliegt. Das, was mein Eigentum ist, das unterliegt meiner Verfügungsmacht, und das, was das Eigentum anderer ist, an dem habe ich meine materielle Schranke. Also an dessen Anrecht drauf, über diese Dinge, über diese Mittel, wurscht was es ist, wurscht wie sehr ich die brauche oder bloß aus irgendeinem anderen Grund haben will, unabhängig davon, die gehören dem, von denen bin ich erstmal ausgeschlossen. Also muss ich den Willen des anderen respektieren, ihn als Eigentümer respektieren und sein Eigentümerinteresse bedienen, wenn ich was haben will. Genauso umgekehrt mit meinem Eigentum kann ich dann aber auch den Respekt verlangen, ich will bedient werden, das ist der andere mir schuldig, materielle Dienste. Den Gegensatz, den das enthält, kennt jeder, der ist geläufig vom Alltag als Käufer und Verkäufer. Dieser Gegensatz, was so schön, was ich so, wenn man so will, und was der Staat auch so abstrakt Freiheit gegen Freiheit, freie Entfaltung gegen freie Entfaltung da ins Grundgesetz geschrieben hat, das kennt man als Preis der Sachen. Ja, der Käufer, der muss einen Preis bezahlen und er will einen möglichst niedrigen bezahlen. Und der Verkäufer, der kann einen verlangen und er will einen möglichst hohen. Und noch handfester und in gewissem Sinn problematischer wird der ganze Gegensatz ja dann, wenn es um Unternehmer und abhängig Beschäftigte geht. Wenn es also darum geht, dass sich das Eigentum dann auch unterschiedlich verteilt, der eine also mit dem Eigentum gleich eine Verfügungsmacht über lauter Mittel hat, die, von denen der andere ausgeschlossen ist, wenn der zu wenig Eigentum hat, wenn es also um den Unterschied geht von als Eigentümer vermehrt man sein Eigentum oder als einer, der davon wenig hat, ist man darauf angewiesen, Geld zu verdienen, damit man leben kann. Die ganzen Gegensätze zwischen den schönen, freien Privatpersonen sind also überhaupt keine Willkür. Da liegt kein leeres Wollen vor, sondern da geht es um Eigentum haben, erwerben, sich diese ökonomische Privatmacht aneignen. Das ist eigentlich der konkurrierende, also der gegensätzliche Zweck, den alle betreiben, die da als Eigentümer, als Privatpersonen mit mehr oder weniger Eigentum miteinander in Verkehr treten. Und je nachdem eben, ob man genügend Eigentum hat oder nicht, scheiden sich dann die Geister. Scheiden sich auch, wie weit das Eigentum zum materiellen Zwang wird, sich dem Eigentümer mit seiner Arbeit verfügbar zu machen, ihn da zu bedienen mit seinem Interesse an mehr Geld zu produzieren, oder ob das Eigentum eben einem die gewisse Freiheit gibt, es zu vermehren und sich dafür Arbeit, Arbeitskraft, abhängig beschäftigte Lohnarbeiter dienstbar zu machen. Auch da herrscht also Freiheit. Sogar der, der eben Lohnarbeiten geht, ist frei, frei sich einen Beruf zu wählen, eine Ausbildung, aber dann muss er sich auch bewähren und einen finden, der diesen Beruf nachfragt und bezahlt. So, das ist mal so ein, wollte man sagen, ein etwas vielleicht abstrakter, aber hoffentlich verständlicher Blick auf, was ist eigentlich das Reich der materiellen Freiheit. Und das beaufsichtigt und schützt und organisiert der Staat ja dann mit seiner Rechtsgewalt. Stellt die ganzen Kollisionen unter Aufsicht, kümmert sich dann sogar um die materiellen Bedingungen für diesen ganzen Laden, reglementiert wo nötig, greift aber im Prinzip erst und nur dann ein, wenn die Kollisionen auftreten. Also er schreibt nicht vor, du musst folgende Arbeit verrichten, oder er schreibt auch Kapitalisten nicht vor, du musst folgendes Geschäft betreiben. Alles fällt unter die Freiheit, aber die Schranken, die Gegensätze, die da drin enthalten sind, des Eigentums, des Arbeitens, des Unternehmertums, die sind alle rechtlich kodifiziert und die hütet er dann auch mit dem Recht, das ist nicht umsonst ein Riesenapparat. Freiheit heißt dann aber auch, naja, die Bürger brauchen und wollen dann, also als Eigentümer, als Privatmenschen, mit dieser Freiheit ausgestattet, die brauchen und wollen dann auch das staatliche Recht, die wollen den Staat als Rechtssetzer und mit seinen materiellen Leistungen als Mittel für diese ihre private Interessensverfolgung. Also da kriegt der Staat mit all seinem Recht den Charakter einer notwendigen, einer unverzichtbaren, ja einer dienstbaren Instanz für die eigenen Interessen gegen andere. Und einer Instanz, die dann zugleich diesem Anspruch, ich brauche dich, gib mir genügend Recht, schaffe die Bedingungen, unter denen ich mich dann privat ordentlich reproduzieren kann, die diesem Anspruch immer nicht genügt. Also laufen sie zugleich ständig unzufrieden rum mit den Schranken, die der Staat ihnen auferlegt. Aus der Konkurrenz kommen lauter beschädigte Interessen, die die Geschädigten dann immerzu auch auf das Versagen der Politik und des Rechts zurückführen, kennt das ja, lauter Anklagen wegen Ungerechtigkeit, Anträge, auf bessere Bedingungen, auf ein anderes Recht, immerzu für das eigene Privatinteresse. Und die Anmeldung solcher Unzufriedenheit, und zwar jedweder Unzufriedenheit, die da aus diesem freien gesellschaftlichen Verkehr erwächst, auch die stattet der Staat mit einem Recht aus. Nämlich auch da gibt es das Freiheitsrecht, und zwar sogar das geschätzteste, also das, wo jeder sagt, das macht überhaupt Demokratie aus, nämlich das Recht auf freie Meinung. Da will ich noch ein paar Takte dazu sagen, weil das wieder in den Ausgangspunkt eigentlich zurückführt. Also Kritik äußern an der Politik, also an der obersten Gewalt, ist erlaubt. Das kriegt von der Instanz, die da kritisiert wird, gegen die oder an die sich dann auch die Kritik richtet, eine Lizenz. Naja, da kann man als erstes schon mal sagen, da ist also schon wieder nichts selbstverständlich. Das ist auch wieder schon erstmal nur dann ein Werk der Gewährung. Und klar, diese Gewährung geht dann auch mit entsprechenden Bedingungen einher. Nämlich zweitens ist diese Erlaubnis, ja, ihr dürft kritisieren. Es gibt eine ganze Öffentlichkeit, die dieses Recht ausgiebigst wahrnimmt, daraus sogar ein Riesengeschäft macht. Zweitens ist klar, von Staats wegen findet keine inhaltliche Befassung oder Prüfung mit der Kritik statt. Da ist nur das Äußern erlaubt. Also keine inhaltliche Befassung und Prüfung in dem Sinn, dass da, was man bei Kritik denkt, gesagt wird, naja, was stimmt dran oder was stimmt nicht. Sollte man nicht vielleicht wirklich Verhältnisse anders machen? Nein, das ist da überhaupt nicht der Standpunkt, sondern ihr dürft euch äußern. Und da ist erstmal, was ihr dann äußert und anmeldet, wurscht. Und da kommt ja auch drittens die general einschränkende Bedingung zum Tragen. Es ist erlaubt, aber als folgenloses Kritikwesen. Kritik ist auf, also das, die ganze Unzufriedenheit ist auf Unverbindlichkeit verpflichtet. Die darf sich nicht und in praktischer Absicht äußern oder zumindest die nicht ernsthaft verfolgen, auf praktische Folgen gerichtet sein, sondern die ist erlaubt und findet statt und die ganze Öffentlichkeit ist der Beweis dafür. Erst einmal und grundsätzlich getrennt von den wirklich getroffenen Entscheidungen statt, an denen dann rumkritisiert wird. Praktisch fällt nämlich alles unter die staatliche Entscheidungsfreiheit der demokratischen Politik. Mal einen kurzen Blick auf den Unterschied zu Diktaturen, also was hier Freiheit heißt. Ja, der Staat macht keine Vorschrift, wie zu denken, wie ihm gegenüber sich einzustellen ist. Er gibt keine öffentlich gültige Staatsmeinung aus, an der sich dann jede private Meinung auszurichten und zu orientieren hätte und dann auch sozusagen ideologisch blamiert und dann nicht bloß blamiert, sondern dann auch vom Staat verfolgt und sanktioniert wird. Da gilt nicht, was die Politik als Parolen ausgibt, auch schon als gültige Meinung, dergemäß dann der Staat die Öffentlichkeit anweist und kontrolliert. Sondern da gilt wirklich die freie öffentliche Meinung, aber mit der Festlegung auf Folgenlosigkeit. Und wofür ist dann diese Freiheit der Meinung eigentlich gut? Naja, in gefestigten Demokratien, wo alles Entscheidende feststeht, da wird eigentlich wenig eingegriffen in die Öffentlichkeit. Da setzt der Staat, also mit diesem gewährten Recht, erst einmal auf einen positiven Ertrag der freien Meinungsäußerung. Da geht die Demokratie offensichtlich davon aus, dass das Recht, Kritik anzumelden, dann auch von der Öffentlichkeit im Prinzip so wahrgenommen wird, dass Kritik laufend zum Antrag gerät. Zum Antrag an die Politik, dass sie bei der Dienste vermisst und anmahnt, zu einem kritischen Vorschlagswesen, also zu lauter Anträgen an die, die da praktisch über die Ordnung bestimmen. Da geht der Staat also davon aus, dass er selber und die von ihm gestiftete Konkurrenzordnung bei dieser Kritik außen vor bleiben, und außen vor heißt nicht ausgelassen, weggelassen werden, sondern außen vor, dass sie zur positiven Adresse aller Kritik und Beschwerden werden und als solche dann auch damit bestätigt sind. Also mit dem Recht auf freie Äußerung von Unzufriedenheit, von Kritik, wird die ganze konkurrierende Privatbürgermannschaft immerzu auf die Politik als zuständige Adresse für ihre Beschwerden ausgerichtet, hinorientiert. Und dabei ist unterstellt, dass die ganze Ordnung, also die Festlegung auf Konkurrenz ums Eigentum, auf eine Politik, die das von oben mit ihrer Gewalt, mit Recht ausgestaltet und betreut und als nationalen Standort organisiert, dass das im Prinzip akzeptiert ist und sich alle Beschwerden auf den Staat verwiesen wissen und das in Inhalt und Form auch zu erkennen geben. Naja, und deshalb und gerade auch hier, also wo die Bürger sich gar nicht mehr in dem ganzen rechtlich geregelten und ökonomisch zementierten Eigentumsverhältnissen praktisch bewegen, sondern da, wo sie ihre jeweiligen Schädigungen und Ansprüche theoretisch verarbeiten, da ist dann deswegen der Staat aber auch zugleich auf der Hut. Wo Kritik nicht verlässlich auf Basis der Anerkennung und der gegebenen Staatsordnung geäußert wird und von dieser Anerkennung zeugt, sondern den Staat selber kritisiert, und schon gleich, wo sie auf praktisch politischen Konsequenzen aus ist, also im Zweifelsfall abweichende Parteien oder auch irgendwelche linken Umtriebe, im Zweifelsfall aber auch rechte Umtriebe, und das Recht, wenn sie dann mit Privatgewalt gegen die Ordnung vorgehen, also vom Staat gleich als Angriff auf sein Gewaltmonopol verstanden werden. Das alles ist selbstverständlich nicht mehr geduldet, und deshalb hat auch diese Freiheit von Haus aus die große Schranke: freie Bürgermeinung darf nicht zur Generalkritik ausarten, das ist verfassungswidrig. Das ist ein egal wie bloß theoretischer Angriff auf die gültige Ordnung, also auf den staatlichen Kommandeur, also ist Staatsfeindschaft, und das ist dann schon das ganze fertige Argument, was dann auch jede weitere Auseinandersetzung mit dem Inhalt hinfällig macht. Ja, da ist die Konsequenz klar, da wird dann nicht mehr argumentiert, sondern der wird überwacht und im Zweifelsfall verboten. Also auch gerade hier in der Sphäre der hochgelobten demokratischen Freiheit, die eben den ganzen entscheidenden Unterschied ausmachen soll, und zwischen einer legitimen Herrschaft und anderen illegitimen Herrschaften, die der ganze entscheidende Hort der Freiheit sein soll, in der kritische Bürger ihr höchstes Recht erblicken, ist eigentlich das Prinzip von Freiheit, von politischer Freiheit mustergültig verwirklicht. Der Staat setzt stellt die Bürger, setzt die oder gibt den Bürgern Rechte, setzt den Rahmen und verlässt sich auf den richtigen Gebrauch der Freiheit und sorgt dann für Verlässlichkeit, indem er auf den richtigen Gebrauch daneben hoheitlich achtet und alles kritische Meinen für den Staat überschaubar und kontrollierbar macht. Und das erstens in diesem Fall schon gleich dadurch nicht, dass er laufend überwacht, sondern dass es ja sowieso öffentlich als riesige Öffentlichkeit stattfindet. Und zweitens und daneben natürlich, dass er in seinem Sinne mit seinen Diensten auch noch das alles kontrolliert. Also negativ ausgedrückt ist es Verpflichtung aller Unzufriedenheit auf den Staat. Positiv ausgedrückt ist es Erlaubnis zur freien, nämlich konstruktiven, loyalen Kritik. Also so macht eine demokratische Herrschaft mit ihrer ganzen Öffentlichkeit, die dieses Recht wahrnimmt, die Unzufriedenheit, die mit den Schädigungen der Konkurrenz und den Alltagsnöten des Geldverdienens und der ganzen Politik und dem Rumfuhrwerken des Staats in der Welt unausweichlich ist, also diese Unzufriedenheit, diese ständig virulente Kritik, wird dafür die Herrschaft produktiv gemacht. So mal ganz allgemein ausgedrückt, dieses Recht so wahrgenommen, sorgt für freiwillige Unterordnung als immerzu kritische, beschwerdeführende Staatsanhänger. Sodass soweit, und damit bin ich eigentlich wieder bei dem Ausgangsverhältnis und will aber jetzt noch von daher mal was, weil das ergibt ein bisschen noch einen anderen Blick, zur öffentlichen Aufregung und zu der Bürgerkritik oder Bürgerstellung zu diesem aufgedeckten Skandal sagen. Weil ich das für Belege halte, für diese Leistung der vom Staat gewährten Freiheit.